Fußballkommentatoren erzählen uns über ein Spiel, ordnen es ein, bewerten es und wir hören zu und urteilen oftmals auch zurück. Leider sehr oft auch negativ nach dem Motto, der hat keine Ahnung, der liegt völlig daneben. Solche Sätze gehören offenbar zum Fußball für viele schon fast dazu. Das hat wahrscheinlich jeder sowieso schon mal irgendwie gedacht, aber bei einigen ist es dann doch etwas häufiger, dass dieser Gedanke kommt. Aber was wir bei solchen Gedanken fast nie bedenken, ein Kommentar ist ja nie nur Analyse, nie nur Fachwissen, was abgerufen wird, sondern immer auch sehr viel Perspektive. Und eine Perspektive, die ist geprägt von Erfahrungen, von Biografie, von dem, was ein Kommentator selbst erlebt hat, auf dem Platz und im Leben. Die Brüder Uli und Yogi Hebel gehören zu den bekanntesten Stimmen im deutschen Fußballjournalismus und haben jetzt ein Buch geschrieben, das genau diese Perspektive sichtbar macht. Hoffentlich haben die TV im Himmel, erschienen bei Edel Sports. Darüber reden wir heute im Fever Pitch Podcast.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und dem Sky-Kommentator Yogi Hebel. Hallo Yogi.
Hallo, grüß dich. Vielen Dank für diese wunderbare Einleitung.
Yogi, wir hören Kommentatoren zu, wir urteilen auch ziemlich schnell über sie, aber wir fragen selten, wer spricht da eigentlich? Wie gehst du als Kommentator mit Kritik um, vor allen Dingen auch mit der Tatsache, dass er gefühlt jeder Zweite vom Fernseher meint, der könnte das sowieso besser als du?
Du, das ist, wie es ist. Also die Zuschauer haben ein Abo gekauft und haben das Recht, auch mich nicht so toll zu finden. Das ist ganz normal. Was sie vielleicht wissen müssten, ist, dass es manchmal natürlich logischerweise oder dass 99,9% der Fällen meine Recherche ist, die ich im Vorfeld gemacht habe und dass ich oftmals einfach nur das ausspreche, was Leute auch quasi denken oder mir gesagt haben im Vorfeld. Und dies einfach, was ich natürlich nicht immer kennzeichne. Manchmal sind das Trainer, manchmal sind das irgendwelche Scouts, manchmal sind das irgendwelche Journalisten im Umfeld. Deswegen ist es nicht immer nur meine Meinung, sondern das ist oftmals, also ich weiß schon, also dafür macht man seinen Job ja davor. Mhm. Und wie man darauf reagiert, das kommt halt immer darauf an. Also wenn jetzt jemand, angenommen du schreibst mir jetzt, du hast ja gar keine Ahnung, du bist eine absolute Vollpfeife, was soll ich denn da großartig diskutieren? Wenn es aber Leute gibt, die sagen, du, ich finde, du hast da das und das und da das und das oder ich finde, du hättest so und so, das ist überhaupt kein Problem. Also damit muss man leben und damit lebt man ja auch gerne. Und es gibt auch teilweise, also gab auch schon Situationen, in denen ich mir gedacht habe, da hat derjenige einen Punkt. Also da bin ich der Letzte, der da nicht hinhört und auch teilweise gibt es dann auch wirklich so Hinweise. Hey, übrigens, der in der ersten Reihe ist der und der und der. Also das gibt's auch. Also ich bin da sehr, sehr offen und glaube ich, mag den Dialog und ich glaube, jeder Einzelne, der mir schreibt, kriegt von mir auch eine Antwort. Manchmal ist es ein bisschen netter, manchmal ist es ein bisschen nicht so nett, aber eigentlich immer, wie sagt der Harald Schmidt immer, no bad language.
Welche Kritik trifft dich wirklich? Gibt's da auch Zuschriften, wo du sagst, oh, jetzt...
Nee, also treffen im Sinne von, dass es mich jetzt persönlich trifft oder sowas, das ehrlich gesagt nicht mehr. Das gab es auch mal, bin ich ehrlich. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, Schalke gegen den KSC. Ich glaube, ich war ein 1-1 oder so. Es gab eine rote Karte für, ich glaube, Viktor Palsson war das, wenn mich nicht alles täuscht damals. Das war eins meiner ersten Zweitligaspiele. Und wenn du dann so siehst, dass einfach damals, glaube ich, ich sage immer, Schalke, glaube ich, hat sich jetzt so ein bisschen in der zweiten Liga akklimatisiert, dass die auch in der zweiten Liga nicht unbedingt alles, jetzt geht's ja eh wieder, aber dass die jetzt nicht alles wegspielen. Und damals war das so, dass man richtig gemerkt hat, wie gefrustet die waren, dass die in der zweiten Liga nicht sofort wieder die Nummer eins sind. Und das habe ich volle Breitseite abbekommen. Also eine Dame, das habe ich noch nie erlebt, die hat mich bei Instagram, das habe ich mittlerweile ausgestellt, instant angerufen, 12 Mal. Sie will jetzt sofort mich beschimpfen, ich bin der Größte und so weiter, aller Zeiten. Und das sind dann schon die Situationen, in denen du dir denkst, da bin ich wirklich im Auto gesessen, 5 Minuten und dachte mir danach dann so, was machst du hier eigentlich? Oder warum ist es so? Du begleitest ein Fußballspiel, du hast mit beiden Trainern gesprochen, du hast mit Journalisten von beiden Lagern gesprochen, du kennst dich einigermaßen aus, sagst einfach nur, das Foul ist rotwürdig, was ein professioneller Schiedsrichter auch entschieden hat. Und dann kriegst du eine Breite. Das ist dann teilweise... Da denke ich mir manchmal schon, wo sind wir hier eigentlich? Ja. Aber wenn jemand sagt, ich finde, das war kein Foul, weil schau mal, er trifft den da unten nicht, dann ist damit überhaupt kein Problem. Das ist doch ganz normal. Ich finde einfach, aber ich kann ja auch nicht einfach zu jemand, der mir schreibt, keine Ahnung, Uli, du bist total die Pfeife, dann kann ich auch nicht schreiben, du blöder sonst irgendwas, das ist mein Bruder, kann ich auch nicht machen und mache ich auch nicht. Also deswegen, ein gewisses Niveau soll immer gewahrt werden, aber Kritik ist doch vollkommen in Ordnung. Also damit habe ich auch kein Problem.
Gehört auch absolut dazu. Vor allen Dingen, weil man kann Fußball ja auch nicht wirklich objektiv kommentieren. Würdest du das auch so sehen? Sind Kommentar und Objektivität, also grenzenlose Objektivität, totale Objektivität, wie immer man das auch nennen wird, nicht fast schon Widerspruch?
Genau, also im Endeffekt ist es, wenn du es dir in den Tagesthemen anschaust, den Kommentar, da spricht immer einer seine Meinung. Das heißt, demjenigen wird zugetraut, dass er eine Meinung hat, die ein gewisses Spektrum widerspiegelt. Und das wird mir offensichtlich auch zugetraut oder auch natürlich meinen zig Kollegen wird es genauso zugetraut. Und das ist eigentlich der Job im Endeffekt. Also ich muss nicht objektiv sein im Sinne von, keine Ahnung, das war kein Foul, das könnte man so oder so sehen oder abwägen oder sowas, sondern ich muss meine Meinung sagen, die natürlich dann fundiert sein muss. Ich muss dann sagen, mir gefällt, keine Ahnung, der FC Schalke 04 oder Dortmund, damit ich jetzt nicht irgendwie eine Färbung drin habe, das ist jetzt wieder die beiden gegenüberliegenden Lager, sag ich einmal. Mir gefällt es heute nicht. Aber ich muss dann auch sagen, warum. Und habe ja meinen Job davor gemacht und weiß ungefähr, was die normalerweise machen, was die normalerweise heute machen würden und kann dann abgleichen und sagen, also funktioniert heute nicht. Und das ist mein Job. Also ich darf auch sagen, der und der ist für mich heute also nicht sehr sympathisch oder sowas in die Richtung. Wo es dann für mich aufhört, ist ja klar, wenn es dann halt irgendwie abkanzelnd wird. Aber das, glaube ich, habe ich jetzt von Kollegen hoffentlich selten gehört. Also glaube ich, gibt es eigentlich kaum.
Ja, vor allen Dingen, weil du dich auch vorbereitest, du hast es eben gesagt und eben auch einschätzen kannst, was du erwarten kannst, auch von dem einen oder anderen Spieler. Wenn wir sagen, so ein Kommentar ist geprägt von ja auch dem Ausdruck der Persönlichkeit des Kommentators. Wie würdest du deine eigene Persönlichkeit am Mikrofon beschreiben?
Oh, also ich hoffe, einigermaßen aufgeweckt in alle Richtungen. Also ich habe, wie gesagt, also mir ist es sehr, sehr wichtig, einfach davor meine Hausaufgaben sehr gut gemacht zu haben. Ich habe zum Beispiel gestern mit einem Scout telefoniert von einem der beiden Lager. Ich habe mit einem Journalisten telefoniert. Ich habe mir die Pressekonferenzen angehört. Ich habe alle Zahlen rausgeschrieben und so weiter und so fort. Habe mir Videos angeschaut und so weiter und so fort. Also das ist mal der Punkt eins. Und ab dann geht es natürlich einfach nur mit wachen Augen so schnell wie möglich alles so schnell zu scannen, wie es irgendwie geht. Und das vielleicht sogar noch einigermaßen, ich würde sagen, emotional und gewitzt zu verpacken. Ich glaube, ich würde sagen, so gewitzt würde ich jetzt, hoffe ich, dass ich einigermaßen bin, dass es jetzt nicht langweilig klingt, sondern dass da mal eine Drehung drin ist und man merkt, dass ich Spaß dran habe. Und weil der Zuschauer bezahlt dafür und der Zuschauer freut sich auf dieses Spiel, dann kann ich da nicht sitzen und sagen, was ist denn das für ein Gekicke? Das war noch nie meine Herangehensweise. Wir sagen dann öfter mal sogar Leiter der Sendung oder sowas, das ist ein 0-0 und du feierst das. Ja, aber es sind doch trotzdem schöne Aktionen dabei. Das ist ja mein Job, ich muss jetzt nicht das künstlich hochstilisieren. Aber wenn etwas Schönes dabei ist, dann hebe ich das raus und freue mich dann auch drüber, weil der Zuschauer es, glaube ich, ja auch zu Hause tut. Deswegen muss ich ja nicht sagen, es ist das beste Spiel aller Zeiten.
Und hier kommt kurz Werbung.
Das erste Länderspiel des Jahres, Deutschland gegen die Schweiz, der WM-Test, findet in Basel statt. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss jetzt beweisen, dass er die richtigen Nationalspieler in sein Quartier in Herzogenaurach eingeladen hat, um am Freitag ins WM-Jahr zu starten. Einige Ausfälle hat Nagelsmann inzwischen zu beklagen. Wichtig wird trotzdem sein, wie die Nationalmannschaft am 27. März in der Schweiz performt. Die Quote auf den WM-Sieg ist jedenfalls verlockend. 13,0 steht für den Gewinn der Weltmeisterschaft zu Buche. Wer es noch ein bisschen spannender will, findet bei bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, vor den Länderspielen die beste Gelegenheit. Aktuell stehen Spanien mit 5,5 und England mit 6,5 als größere WM-Favoriten da. Das muss aber nicht so bleiben. Ich persönlich setze darauf, dass Deutschland die Kurve kratzt. Für alle, die bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinner schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGBs, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich auch bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Hat sich deine Art zu kommentieren im Laufe der Jahre groß verändert? Hast du irgendwelche Dinge, machst du die mittlerweile komplett anders als zum Beginn deiner Karriere?
Ja, also es gibt natürlich ein paar Fehler, die machst du nicht mehr. Die hat man zu Beginn gemacht. Zum Beispiel, ja, also wenn du zum Beispiel, der erste Fehler, sage ich immer, ist faul und du bist dir nicht ganz sicher, war das jetzt dummes, weiß ich, Schweinsteiger oder Müller, ja? Hm. Dann sagst du einfach, ja, Müller macht den Fehler und so, und dann siehst du dazu, dann siehst du, es war aber Schweinsteiger. Hm. Und das sind so Sachen, wenn du dir nicht sicher bist, hältst halt mal kurz die Klappe, sagst nichts, du weißt ganz genau, die Wiederholung kommt sowieso. Das passiert manchmal trotzdem noch, das ist ganz normal, dass du dich täuscht, aber das sind so Fehler, die rennst du halt einmal rein. Und was die Vorbereitung betrifft, also da, wenn du dir meine Mappen ansehen würdest von Anfang, da würdest du dich kaputt lachen. Also was ich da für einen Scheiß rausgeschrieben habe, wirklich, muss ich jetzt mal selber drüber lachen. Ich habe einfach transfermarkt.de abgeschrieben, wo du echt denkst, also das ist keine Vorbereitung. Aber das lernst du halt irgendwann mal, worauf kommt es dann an?
Na ja, klar. Ich meine, wie viele Spieler hast du mittlerweile kommentiert in deinem Berufsleben? Zählst du da noch mit?
Ja, ich musste für das Buch mal nachzählen. Und da war es wirklich eine Schnapszahl, nämlich 666. Oh. Das heißt, ich bin jetzt bei ungefähr 700 Spielen. Tippe ich mal ungefähr.
Ja, und da lernt man natürlich dann irgendwann das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und auch in der Vorbereitung dann schon genau zu wissen, in welche Richtung man da gehen muss. Wenn du dann vor dem Mikro sitzt, wie viel echter, ungefilterter Yogi Hebel steckt in deinen Kommentaren und wie viel ist da vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, Rolle oder so professioneller, geglätteter Yogi?
Das ist natürlich irgendwo. Also ich kann ja nicht alles sagen, was ich mir denke. Das ist ja ganz normal, weil manchmal würdest du da, glaube ich, auch Zuschriften zurecht bekommen. Aber zum Beispiel, ja, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, das ja, glaube ich, für dich wirklich zeigt, wo es hingeht. Mhm. Es gab letztens ein Spiel, das ging in die Verlängerung und ich wusste aber, ich muss am nächsten Tag um 9 Uhr in der Früh beim Zug sein und werde heute noch nach Hause müssen, muss noch eine Zusammenfassung machen. Ich muss aber noch packen, ich werde am Arsch sein morgen, das wusste ich schon und habe dann natürlich innerlich geflucht, verdammt nochmal, wieso kann die ausgerechnet mein Spiel, alle anderen gehen nicht, aber das kann ich den Zuschauern nicht sagen, sage ich, ja, ist ja unglaublich, wie eng das hier ist und so, das gibt es natürlich schon manchmal, aber im Grunde genommen, wenn ich da sitze, dann sage ich immer, ich könnte auf überall anders auf der Welt sein, aber ich wäre am liebsten genau da, wo ich da bin, weil in dem Moment bist du in deinem Raum und du vergisst die Welt rundherum und du denkst auch nicht, in 20 Minuten muss ich im Auto sein oder was essen gehen oder so, sondern das macht dann auch wirklich Spaß und zieht dich rein und wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, dann würde ich wirklich aufhören, wenn ich wirklich das Gefühl hätte, dass 9 von 10 Spielen ich eigentlich schon in Gedanken im Auto bin, ich glaube, dann macht es auch für den Zuschauer keinen Sinn und keinen Spaß auch.
Gab's mal Situationen, wo du ja aus dieser Rolle rausgegangen bist und tatsächlich sowas mal gemacht hast, am Anfang vielleicht, dass du die da irgendwo vielleicht auch mal verrannt hast und in irgendeiner Situation zu viel den echten Yogi gezeigt hast?
Nee, das ist eigentlich Gott sei Dank nicht, weil ich glaube, also weiß nicht, was auf jeden Fall natürlich mal passiert ist, wo ich wirklich sehr nahe an mir selbst dran war, also da war ich wirklich ich selbst und habe dann auch wirklich, also weiß nicht, ich bin immer ich selbst, aber wo ich halt wirklich so aus dem Zuschauer die Tür aufgemacht habe, was hier gerade los ist, das war damals das Spiel, wenn ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war glaube ich vor einem Jahr oder so im Winter, Magdeburg gegen Düsseldorf, oder Düsseldorf gegen Magdeburg so rum, als in Magdeburg dieser Anschlag war. Und während der 90 Minuten aber das durchsickerte und das Stadion immer leiser wurde und ich dann halt wirklich einfach auf Sendung gesagt habe, ich weiß nicht, ob sie sich in mich versetzen können, aber mir geht's gerade nicht sonderlich gut, hier ein Fußballspiel zu kommentieren, weil man merkt, im Publikum ist was los. Man merkt mit Magdeburg, die Mannschaft hat einfach aufgegeben, also die hat einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Düsseldorf hat das irgendwie gar nicht verstanden, warum die nicht mehr und haben dann wirklich klar und deutlich gewonnen. Und da habe ich wirklich, da wusste ich, also da war es mir irgendwie zu blöd, einfach jetzt Passketten zu kommentieren. Das war mir irgendwie zu blöd. Weil ich das einfach dann als absolut zweitrangig gesehen habe, ob die jetzt 3-0 gewinnen oder 3-2, ist einfach wurscht, weil jeder wahrscheinlich in Magdeburg oder alle Fans und alle Zuschauer gehofft haben, hoffentlich keiner von meiner Familie. Und das, glaube ich, war in dem Moment einfach viel, viel wichtiger.
Definitiv. Dein Bruder hat sich in seiner Bachelorarbeit mit dem Kommentator als Marke beschäftigt. Das wird in eurem Buch auch kurz angerissen, dieses Thema. Jetzt ist Uli heute nicht hier, aber du hast dich natürlich auch mit dem Thema auseinandersetzen müssen und bist ja selber als Kommentator auch irgendwo auch eine Marke, denn du hast ja ein Renommee erarbeitet, du hast eben gesagt, 700 Spiele auf jeden Fall schon ungefähr kommentiert. Wie würdest du es einschätzen? Hat sich die Rolle des Kommentators in den letzten Jahren, Jahrzehnten dahingehend entsprechend entwickelt, dass es heute vor allem wichtig ist, dass so ein Kommentator auch ja sichtbar ist?
Ja, also auf jeden Fall. Durch die sozialen Medien ist das ja ganz normal. Jeder vermarktet sich selbst. Warum? Also wenn du das wurde uns ziemlich früh gesagt von einer Person, die in diesem Business schon eine Nummer ist. Wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr auf der Strecke bleiben. Also Uli hat zum Beispiel, glaube ich, erst seit 2 Jahren oder sowas Instagram, weil er sich lange davor gewehrt hat und immer gesagt hat, ich will diese Vermarktung nicht. Alle grinsen fake in die Kamera, jeder ist immer happy, dass er irgendwie was weiß ich. Und ich bin manchmal nicht happy und dann, ich will das Spielchen nicht mitspielen, weil ich es fake finde. Und hat dann irgendwann auch gesagt, nee, du, dann muss ich halt einen Weg finden, wie ich es für mich passig machen kann. Und so ist es bei mir auch. Also ich habe immer, mir fällt das irgendwie leichter. Ich habe da irgendwie nicht drüber nachgedacht und fand es dann einfach immer lustig für mich selbst und mir hat Spaß gemacht. Und deswegen habe ich es gemacht. Aber es ist halt, also es ist jetzt nicht kein Plan dahinter, dass ich jetzt sage, jetzt muss ich am Dienstag muss ich ein bisschen was Privates zeigen, am Mittwoch wieder die Professionalität. Ich mache einfach, wie sich es für mich anfühlt und wenn mir was Witziges einfällt, dann mache ich es. Aber das mit der Marke ist natürlich schon wichtig und natürlich musst du, das wird dir ja auch so gehen, ein bisschen raustragen, was du, deine Botschaft immer wieder wiederholen. Und meine Botschaft ist, ich liebe dieses Spiel und ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Und werde mir dafür einen Arsch aufreißen, bis ich es irgendwann mal nicht mehr sein darf.
Aber es ist natürlich eine Mischung, ne? Chance, aber auch ein bisschen Druck. Du hast es vorhin angesprochen, dass dich eben dann auch Leute per Instagram schon versuchen anzurufen, um dir eben dann auch direkt Feedback zu geben. Ich sag's bewusst jetzt neutral. Aber das Interesse der Menschen hat sich auch verändert. Das Interesse am Kommentator. Früher war es vielleicht einfach nur der Mann oder die Frau, die begleitet hat. Und jetzt ist es mehr.
Das auf jeden Fall, klar, das gibt's auf jeden Fall. Und es gibt da wirklich Leute, die mir schreiben, was kommentierst du am Wochenende? Und die suchen sich die Spiele danach aus. Also das gibt's auch. Mhm. Wo du dir dann echt denkst, warum? Also ich meine, entweder du interessierst dich für das Spiel, aber das ist super nett und eine Auszeichnung, dass Leute sagen, ich höre dich so gerne, ich will jedes Spiel von dir hören. Auch das freut mich sehr, wenn jemand mir das schreibt. Und auch da, bei dem Buch ist ja dasselbe, dass sich Leute dafür interessieren, nicht nur, der redet 90 Minuten lang über Fußball, sondern mich würde auch mal interessieren, wo kommt der her? Was macht der? Warum ist der da? Warum ist der so, wie er ist? Das hat sich mir am Anfang nicht erschlossen, warum Leute das lesen sollten. Und dann dachte ich mir, also dann habe ich das Feedback gemerkt und die waren alle begeistert. Also das ist eine große Ehre, da sein zu dürfen und es ist auch eine große Ehre. Deswegen antworte ich fast auch jedem, manchmal geht es nicht, da vergisst du es und dann rutscht es runter. Aber ich antworte eigentlich auch fast jedem, weil ich das zu schätzen weiß, dass Leute sich die Zeit nehmen, mir zu schreiben. Deswegen auch, wenn jemand schreibt, das war sein 13. Saisontor, nicht sein 11. Saisontor, kann ich auch schreiben, ja, hast recht, gibt's auch.
Ja. Du hast das Buch eben angesprochen. Es geht ja nicht nur um die Stimme, sondern eben um das, was die Stimme geprägt hat. Ihr habt zusammen mit dem Journalistenkollegen Kai Psotter aus eurer Lebensgeschichte ein Buch gemacht und es hoffentlich haben die TV im Himmel betitelt. Im Edelsports Verlag ist es erschienen und darin erzählt ihr eben von eurer Kindheit, vom frühen Verlust eurer Eltern und davon, wie ihr auch als Brüder und Vollwaisen im Teenageralter durch diese Zeit euch gekämpft habt. Wie euch dieser Weg am Ende in den Fußballbereich gebracht hat und vor allem ans Mikro. Also ich habe das Buch in einem Rutsch tatsächlich durchgelesen und es hat mich ehrlich gesagt auch ziemlich beschäftigt, weil es eigene Ängste irgendwo als Familienvater getriggert hat. War euch beim Schreiben bewusst, wie stark dieses Buch nach außen auf andere wirken kann und was das auch bei den Lesern eventuell auslösen kann?
Ja, das war uns schon bewusst, weil wir uns natürlich schon lange damit beschäftigen, ob wir die Geschichte mal erzählen oder erzählen würden oder wollten oder wie immer. Und deswegen haben wir natürlich schon gewusst, wie das wirkt. Und vor allem, also die Geschichte hat in der Öffentlichkeit noch keiner mitbekommen. Kein Kollege kannte die Geschichte. Ich glaube, es gibt im Buch dann 2, 3 Leute, denen wir es mal offenbart haben, weil ich nicht mehr anders konnte, weil die ein paar Fragen hatten, die sich für sie nicht mehr gereimt haben, irgendwann mal die Antworten. Da konnten wir nicht mehr anders, aber im Grunde genommen haben wir es immer für uns behalten. Und wenn du es aber dann privat jemandem erzählst, dann ich habe es auch schon erlebt, dass Leute, denen du die Geschichte erzählt hast, dass die einfach angefangen haben zu weinen in dem Moment. Nicht unbedingt, weil, die kannten meine Eltern logischerweise nicht. Und die kannten mich vielleicht auch noch nicht so lange, dass die jetzt mit mir weinen würden. Aber natürlich kommt sofort immer projizieren die sofort auf sich selbst. Was wäre, wenn meine Eltern? Und das kann ich total nachvollziehen. Und es gibt auch Leute, die haben mir zum Beispiel eine Mutter geschrieben, also jüngere Dame, aber schon Mutter, die mir geschrieben hat, mich hat zum Beispiel interessiert, meine Tochter ist jetzt 12, das war ungefähr das Alter, in dem es bei euch passiert ist. Was habe ich meinem Kind bis dahin schon mitgeben können? Also was bleibt da, wenn ich jetzt gehen würde, theoretisch? Und das ist natürlich auch so Gedanken. Und deswegen wussten wir schon ungefähr, dass es ein paar Leute mit Sicherheit treffen könnte, sage ich jetzt einfach mal, und zwar im positiven Sinne wahrscheinlich, dass es mit ihnen resonieren würde, nett formuliert. Ja.
War das auch ein Antrieb, dann eben dieses Buch dann zu machen, um eben nicht nur für sich selbst die Geschichte nochmal zu verarbeiten, sondern eben anderen vielleicht auch in der Situation zu helfen?
Genau, also uns zum Beispiel die beste Freundin meiner Oma, die sind auch um fünf Ecken verwandt, aber die hat uns das vor ein paar Jahren schon mal gesagt. Das ist eine ganz fromme Frau, die hat gesagt, ihr müsst das aufschreiben, die Geschichte wird Leuten helfen, dass man eben sehen kann, auch aus eurer Situation heraus kann man etwas schaffen, man muss nur und so weiter. Und das war schon irgendwo ein Antrieb auch zu sagen, nicht nur also schon irgendwie auch, wir wollen die Geschichte mal erzählen, dass vielleicht auch der ein oder andere, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen, dass der ein oder andere vielleicht auch mehr versteht, warum wir so sind, wie wir sind und warum wir vielleicht mal einmal länger auf dem Gas bleiben, weil Bremsen einfach nicht mehr drin ist. Das auf der einen Seite, aber halt auch, wenn jemand diese Geschichte vielleicht für sich nimmt und dann selber sagt, okay, das ist etwas, was finde ich stark und hilft mir irgendwie und stärkt mich vielleicht selbst auch und ich denke mal ein paar Dinge nach, dann auch. Also mir war es zum Beispiel auch ein großes Anliegen, weil ich es immer wieder mal gesehen habe, dass wie Leute mit ihren Eltern umgehen und ich das auch immer noch so, ja, ist doch egal, fahre ich jetzt nicht hin und die nerven mich und so. Das war auch ein Antrieb einfach zu sagen so, hey, wir wären froh, ja. Wenn wir noch welche hätten und dieses Ganze irgendwie so einfach drüber nachzudenken, glaube ich, schadet niemandem und deswegen haben wir es auch gemacht.
Warum war es euch wichtig, das als Buch zu machen und vor allen Dingen auch genau in dieser Tiefe? Es hätte ja auch andere Möglichkeiten gegeben durch eure Connections in den Medienbereich, das vielleicht in Form von Interviews zu machen oder vielleicht auch fürs Fernsehen irgendwas da draus zu machen. Warum gerade als Buch?
Ja, wir hatten beim Studium, also während ich noch studiert habe, ein Angebot vom Bayerischen Rundfunk, glaube ich, damals. Da gab es so eine Sendung, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, irgendwas mit Grad. Da hieß es, ob wir das nicht mal, das nicht erzählen wollen, so eine Dreiviertelstunde. Und da haben wir dann damals noch gesagt, nein, weil das Ding einfach ist, dass wir wollten diese Geschichte nicht hernehmen, um damit irgendwie so zu wirken, als würden wir irgendwie Mitleid wollen, A, oder B, uns damit nach oben katapultieren wollen. Sondern wir wollten das irgendwann mal erzählen, wenn wir schon bereit oder wenn wir schon ein paar Schritte gemacht haben und die Leute dann weil das wäre das allerletzte, was ich wollen würde, dass die Leute denken, jetzt vermarkten sie die Geschichte. Weil das ist eine persönliche Geschichte, wir vermarkten hier gar nichts. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen es in einem Buch, weil ich glaube, das auch zu uns passt, dieses Medium, im Sinne von, entweder wir machen das mit Tiefe oder wir machen es gar nicht. Einfach so eine Boulevardgeschichte, in Anführungszeichen, kommt mal bei uns vorbei und oh mein Gott, wir sind so traurig und am besten noch irgendwie so da hinten liegen ihre Eltern oder sowas, auf gar keinen Fall, sondern wir wollten das wirklich so pietätvoll und mit dem großen Raum machen und Kai hat die Idee so gehabt, der wollte es aufschreiben, der hat gar nichts anderes gesehen, der hat gesagt, das ist ein Buch und sonst gar nichts und das hat perfekt gepasst für uns, so haben wir es auch gesehen.
Vor allem, weil es ja auch nicht in der Ich- oder in der Wir-Form ist, sondern schon aus neutraler Sicht. Das, finde ich, macht es auch nochmal besonders und vor allen Dingen auch hebt es dann auch aus der Masse solcher biografischen Geschichten dann einmal noch heraus, finde ich.
Genau, also musste ja irgendwie sein, weil da habe ich mir auch noch nicht so drüber nachgedacht, wenn natürlich zwei Personen in der Biografie sind, ist es halt schon schwierig, dann in der Ich-Form zu schreiben. Ich, Uli habe, das ist ja schwierig. Deswegen mussten wir diese Perspektive fast wählen. Aber ich finde es eben auch so und auch da, Kai hat es geschrieben, wie er es gesehen hat. Da sind auch ein paar Dinge drin, bei denen ich mir dachte, oh, okay, so hätte ich das gar nicht eingeschätzt. Aber wir haben es gelassen, weil wir es einfach so, wir haben es so erzählt und er hat so gesehen. Und das ist dann auch sein Recht, das so zu schreiben. Natürlich gab es ein paar Dinge, die haben, also ja, die haben mal umformuliert Kleinigkeiten, aber im Grunde genommen ist das sehr echt, das, was wir Kai erzählt haben.
Wie lange habt ihr mit ihm zusammen an dem Buch geschrieben und gearbeitet und dann vielleicht auch noch Veränderungen vorgenommen? Wie lange hat der Prozess gedauert?
Also ich weiß, dass ich das erste Kapitel so redigiert habe, sag ich mal, das, wo wirklich das Kapitel dann fertig war. Das war jetzt im August. Da haben wir angefangen, so die ersten Kapitel gegenzulesen, im letzten August. Aber richtig angefangen, so davor schon mit zu sprechen und so weiter, würde ich sagen, noch ein Jahr. Also anderthalb bis zwei Jahre haben wir schon so gebraucht. Also bis Gespräche, bis Verlag, dann Kai, kommt mal bitte bei mir im Büro vorbei und wir sprechen mal, jetzt schreibt er das erste Mal nieder und so. Und dann ging er, also der wollte wirklich alle, ich musste ihm Bilder des Autos meines Nachbars schicken. Bilder aufzeichnen in Google Maps, wo haben wir gewohnt, wo war der Schulweg. Der wollte da fast schon hinfahren, um sich einfach alles nochmal anzusehen und einfach reinzufühlen, so haben die getickt, so waren die. Der wollte wirklich alles sehen. Und das hat ja auch schon mal Zeit gebraucht, einfach mal so alles rauszuarbeiten.
Ja, und diese Detaildichte, die merkt man dem Buch natürlich dann auch an. Da erfährt man wirklich sehr, sehr viel. Warum war jetzt genau der Zeitpunkt, damit rauszugehen und nicht vielleicht vor 10 Jahren schon?
Genau, wie ich es gesagt habe, wir wollten einfach, vor 10 Jahren war ich Praktikant, glaube ich. So ungefähr. Oder war ich bei Sky Sport News? Nee, bei Sky Sport News, genau. Da, glaube ich, hätte man das Gefühl gehabt, so quasi, jetzt machen sie sich wichtig.
Okay.
Und das war einfach, das wollten wir nicht. Sondern wir wollten, und dann kam halt, dass wir Kai die Geschichte mal erzählt haben und der uns einfach nie mehr in Ruhe gelassen hat. Und irgendwann mal gesagt hat, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und wir dann auch den Deal bekommen haben, quasi das Buch zu machen. Und wir dann gesagt haben, irgendwie, glaube ich, passt jetzt wirklich, das zu machen.
Wie schwierig war das für euch, jetzt euch da dann auch nochmal wieder in diese Geschichte zurückzudenken, in eure Kindheit zurückzugehen, gedanklich und ja dann doch intensiver damit zu befassen? Ich vermute jetzt mal so intensiv wie vielleicht in den Jahren dazwischen erstmal nicht.
Ja, also das war wirklich nicht einfach, weil es gibt zwar, ich glaube, wir sind da Uli und ich sehr unterschiedlich. Mhm. Uli ist jemand, der, dem habe ich das immer irgendwie angemerkt, dass er diese Schwere irgendwie fühlt und dass er auch nicht so hundertprozentig damit abgeschlossen hat. Ich war da anders und zwar, weil ich in diesem Prozess gelernt habe, dass ich einfach sehr, sehr viele Dinge weggesperrt habe.
Mhm.
Also es gab so ein paar Dinge, so ein paar Details, die wusste ich nicht mehr. Und in dem Moment, als wir gegenüber gesessen sind und Uli das offenbart, in dem Moment ist es alles raus, also wie so ein Pergamentpapier, das aufgerollt ist, in dem Moment habe ich alles wieder gesehen. Und da habe ich dann schon gemerkt, ich habe einfach nur viel verdrängt, wenn ich ehrlich bin. Und das war dann schon nicht mehr so einfach, das alles da wieder vor Augen zu haben. Also ich kann es wirklich in einem Beispiel machen, also zum Beispiel, meine Eltern hatten ja beide Krebs und bei meiner Mutter war es so, dass natürlich die am Ende dann mit einer Perücke nur noch nach draußen gegangen ist und auch mit einer Brustprothese. Und das war mir beides nicht mehr bewusst, obwohl es ja eigentlich, also ich habe das ja jeden Tag erlebt. Aber ich habe das in meinem inneren Auge habe ich sie immer als die Person gesehen davor. Deswegen habe ich das gar nicht mehr gewusst. Ich habe das einfach verdrängt. Und in dem Moment, als Uli das sagt, ist das alles, in dem Moment habe ich diese Bilder wieder vor Augen. Ja. Das war dann schon nicht so einfach, das alles nochmal zu durchgehen. Und vor allem, aber auf der anderen Seite auf der anderen Seite habe ich auch einen Teil des Puzzles bekommen, das ich davor nicht hatte, weil Uli noch ein paar Sachen wusste, die ich nicht mehr wusste und umgekehrt. Und das hat mir dann auch nochmal geholfen zu sehen, okay, so war das also. Und ich glaube, als Therapie, mit einem Zweck, also nicht so mit so einer Schwere da reinzugehen, sondern ja eigentlich positiv, weil du die Geschichte nochmal sauber erzählt haben möchtest, hat mir geholfen, das einfach nochmal zu durchleben und dabei aber nicht wirklich so die Schwere zu fühlen, sondern eher damit positiv umzugehen und unsere Eltern irgendwie auch nochmal hochleben zu lassen. Das hat mir sehr geholfen, ehrlich gesagt.
Was hat das mit eurem Verhältnis gemacht, also deins zu Uli? Ihr seid ja sowieso sehr eng, das steht in dem Buch ja auch. Ihr habt viel zusammen gemacht, habt immer zusammen telefoniert, selbst wenn ihr räumlich getrennt wart. Und also wirklich sehr, sehr enges Brüderverhältnis. Hat euch diese Aufarbeitung eurer gemeinsamen Vergangenheit jetzt noch mehr zusammengeschweißt oder hat es da auch Konflikte gegeben, die dann vielleicht euch nicht entzweit haben, auf jeden Fall nicht, aber die dann doch zumindest mal für Unstimmigkeiten gesorgt haben?
Nee, das jetzt eigentlich nicht. Also natürlich, du wächst schon nochmal zusammen, weil wir halt über dieses Thema nie, also wir haben schon drüber gesprochen, aber nicht, wie hast du dich gefühlt und weißt du noch, ob das so oder so war? So haben wir nicht gesprochen, sondern einfach halt so allgemein über den Zustand, das ist klar. Und das hat auch schon nochmal geholfen, zu merken, wie Uli sich dabei gefühlt hat. Das hat schon nochmal ein paar Prozent dazu. Aber wir sind so eng, ich weiß so sehr, ich weiß schon anhand seines Blickes, was er denkt. Ich weiß es schon und weiß ganz genau, jetzt wird er gleich aufstehen. Das weiß ich schon. Deswegen das jetzt nicht unbedingt. Aber so ein paar Prozent hat schon nochmal rausgekitzelt auf jeden Fall, weil ich schon nochmal auch gemerkt habe, was er wusste, was ich nicht mehr wusste und umgekehrt. Und da gab es dann schon auch einen Konflikt, kann ich mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel noch 1000%ig weiß, wann mir die erste Krebsdiagnose, also unseres Papas, wann uns das gesagt wurde. Mir war das komplett bewusst, weil ich habe das vor Augen noch gehabt. Dieser Moment war für mich einschneidend, für Uli auch. Aber Uli dachte, in dem Moment wäre ich neben ihm gesessen. Also uns wurde das parallel gesagt. Nee, es wurde aber nicht, sondern ich war schon eher zu Hause. Mir wurde es gleich gesagt und Uli dann nicht. Und das sind dann so Sachen, die haben wir dann nochmal so, da gab es dann schon, nee, aber ich bin mir sicher, nee, ich bin mir sicher, das. Mhm. Und das, aber das, kein Streit im Sinne von, du hast sie nicht alle oder so, das nicht.
Was hat sich denn seit der Arbeit an dem Buch für dich verändert? Also jetzt nicht beim Schreiben, sondern danach. Du hast eben schon gesagt, ein bisschen war es auch wie Therapie. Wie würdest du es die Auswirkung des Prozesses weiter beschreiben?
Also bis jetzt positiv. Es gab nichts Negatives. Das hat mich schon gefreut, weil man weiß es ja nie. Ist man doch irgendjemand auf die Füße getreten oder hat irgendjemand etwas falsch verstanden oder nimmt jemand allein schon eben, dass wir ein Buch geschrieben haben, was anders zu sagen, hey, jetzt müssen die beiden hier wieder oder so. Das wussten wir alles ja nicht, wie darauf reagiert wird. Aber bis jetzt haben alle positiv reagiert und tatsächlich die gelesen haben, da gab es niemanden, der gesagt hat, gefällt mir nicht oder habe ich ein bisschen anders erwartet, sondern also es haben mir wirklich Leute geschrieben, sie haben geweint, nach den ersten Seiten schon. Und auch wirklich Leute, die gesagt haben, ich habe seit Ewigkeiten kein Buch mehr in der Hand gehabt, haben gesagt, ich habe es in 2 Tagen durchgelesen und musste weinen. Also das muss ich schon sagen, ich glaube, es ist für jeden was dabei einfach. Und das hat mich dann schon gefreut, dass die Bewertungen positiv waren, weil wir haben uns wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben.
Das merkt man dem Buch auf jeden Fall an und wie du sagst, es ist für jeden was dabei. Es ist wirklich zwischen traurig, lustig und eben auch normal, also auch und lehrreich sogar auch, weil ich meine, euer Weg in den Fußballjournalismus ist, glaube ich, auch für viele Neuankömmlinge in unserem Metier durchaus was, wo sie was mit anfangen können.
Das ist die meistgestellte Frage, wie wird man das eigentlich? Und das auch das kriegst du raus. Also es gibt nicht den einen Weg, das kann ich vorwegnehmen, aber du erfährst unseren Weg. Und der war schon verhältnismäßig gerade im Sinne von, wir haben Journalistik studiert, wir haben die ersten Praktika gemacht und so. Das heißt, das ist ein Weg, den kannst du nachgehen. Es ist jetzt nicht irgendwie, ich habe Geschichte studiert und plötzlich hat mich jemand angerufen, sondern du kriegst schon einen, da wollten welche Sportjournalisten werden und haben es hinbekommen. Deswegen, wenn sich jemand dafür interessiert, das ist, den Weg kann man nachmachen.
Nur zu dem Punkt, man kann es als Geschichtsstudent auch schaffen.
Ja, hast du Geschichte studiert? Ja, siehst du. Ja, aber da ist ja trotzdem dann irgendwie, das ist ja jetzt kein gerader Weg im Sinne von, ich wollte unbedingt dahin und kann es nachmachen, sondern es gibt ja viele Kollegen, keine Ahnung, die sind auf der Straße getroffen worden, dann hat es geheißen, du siehst gut aus, willst du nicht eine Sendung auf Viva oder so, ja? Hat früher doch immer geheißen.
Und das, stimmt.
Ja. Da ist ja viel Glück dabei oder viel Fügung dabei. Und das war ja bei uns, es waren auch Fügungen dabei, aber wir wollten ja wirklich dahin. Das heißt, diesen Weg kannst du wirklich nachgehen, theoretisch. Studiere, mach das, Praktika, versuch dich da, das und das zu machen. Das kann, also könnte man kopieren, theoretisch.
Gibt es immer noch Situationen, wo dein früheres Ich, das Ich, was eben diese Schicksalsschläge erlebt hat, in dir noch spürst?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, grundsätzlich schon. Also grundsätzlich schon, ja. Es gibt es eigentlich öfter, dass du dir denkst, dass so Situationen, keine Ahnung, da wird jemandem unter die Arme gegriffen, da helfen die Eltern aus, kommt jemand und sagt, du, mein Papa hat mir jetzt das und das oder es gibt irgendwo, ich habe ein Haus geerbt oder so, so Situationen oder mein Papa hat mir den Rat gegeben, so und so. Das sind so Situationen, da denkst du dir dann schon manchmal, ja, also ich hätte auch gern jemanden, der mir hilft. Es ist einfach nicht der Fall. Oder zum Beispiel auch an Weihnachten oder sowas ist es schon immer schwierig, weil du halt weißt, du bist halt jetzt auf dich allein gestellt. Das sind dann schon so Situationen, in denen du da sehr, sehr schnell wieder merkst, dass da was passiert ist. Das auf jeden Fall, grundsätzlich auf jeden Fall, ja.
wenn wir nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurückgehen, an die Idee, dass eben jeder Kommentar aus einer bestimmten Perspektive entsteht. Ist dir durch die Arbeit am Buch nochmal bewusst geworden, wie viel von deiner eigenen Geschichte auch in dem steckt, was du am Mikro vielleicht sagst, wie du bestimmte Situationen, die dir als Kommentator begegnen, auch einordnest?
Ja, es steckt natürlich schon viel, es steckt schon viel dran drin, ja, weil wir, also meine Eltern waren beide Arbeiter. Meine Mama hat immer gesagt, ohne Arbeit geht gar nichts, also ohne Fleiß kein Preis, so quasi. Und das merkt man ja auch, das waren schon sehr gewissenhafte Eltern und die sich sehr um uns gekümmert haben. Es war immer so eine gewisse Empathie mit drinnen und auch ein gewisses Interesse drin und halt eben auch dieses, du musst es dir erarbeiten, sonst auch so ein gewisse Gerechtigkeitsgefühl, und das merke ich dann schon manchmal, dass ich mir einfach denke, wieso pfeift, also heute hatte ich es wieder in dem Spiel, dass ich mir denke, wieso pfeift der Schiedsrichter in der 13. Minute das ab und in der 74. pfeift er es nicht ab, und das werde ich einfach nicht verstehen und sowas, da bin ich schon immer versucht, sehr also innere Strichliste zu haben. Warst du beiden Mannschaften jetzt gerecht? Hast du genug gemacht für dieses Spiel? Warst du einfühlsam, wenn jemand, also so ein Witz über einen, der blutend am Kopf liegt oder blutend am Boden liegt oder so, das macht man einfach nicht. Und da bin ich schon sehr, sehr, sehr vorsichtig und hoffe, da niemanden irgendwie auf die Füße zu treten. Und das ist dann einfach schon, natürlich ist da irgendwo die Erziehung unserer Eltern noch, also klar zu spüren, auf jeden Fall.
Und eben auch die Tatsache, dass ihr Schicksalsschläge erlitten habt. Du hast vorhin die Situation in Magdeburg angesprochen, genau. Weil das ist ja wahrscheinlich auch so eine Situation, die dann auch in dem Moment unbewusst vielleicht erstmal, aber dann auf jeden Fall triggert.
Genau. Es sind auch Verletzungen, ja. Also ich hatte zum Beispiel die Verletzung von Kevin Brackelmann zuletzt, als der wirklich da am Boden liegt nach dem Zusammenprall und er so blöd aufkommt, dass er halt wirklich bewusstlos war. Da sitzt du dann auch da und weißt einfach, da sitzt eine Familie zu Hause und die bangen jetzt um den, weil die wissen ja nicht, ja, der ist schon wieder ansprechbar. Das wissen die nicht, sondern die sitzen wahrscheinlich zu Hause und denken sich, ach du meine Güte. Und das ist auf jeden Fall immer etwas, was mitschwingt und was ich dann schon auch gleich schon, was mir gleich einschießt, so quasi. Ja. Hey, jetzt Vorsicht, das ist jetzt hier ernst. Und eben auch bei, wenn in den Zuschauerräumen irgendwie etwas passiert oder irgendwie ein Spieler eben abtransportiert wird, da bin ich schon immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich halt weiß, dass eine Familie draußen sitzt, die das nicht witzig findet, logischerweise, und die vielleicht gerade bangt und vielleicht sogar weint. Das weiß man nicht.
Nimmst du Emotionen im Fußball jetzt auch nach der Art, wie du, oder nach der Arbeit an dem Buch nochmal wieder anders war, noch sensibler vielleicht in solchen Situationen? Oder ist das kein Vergleich, oder der ist es gleich wie vor der Bearbeitung des Buchs?
Weil wir haben ja, also der Schicksalsschlag war ja zuvor schon, das heißt, ich hatte diese Einstellung schon immer, dass man mit sowas vorsichtig sein muss. Das Buch hat vielleicht mit Sicherheit nochmal drauf aber ich vergesse das auch häufig, ehrlich gesagt. Ich nehme mich jetzt nicht so wichtig, als dass ich jetzt immer rumlaufe und mir denke, ich habe ein Buch geschrieben. Das ist überhaupt nicht so. Deswegen, ich denke auch während der 90 Minuten nicht, hey, ich habe übrigens ein Buch geschrieben, jetzt muss ich da vorsichtig sein. Dafür nehme ich mich einfach nicht wichtig genug, um irgendwie so zu denken.
Und du hörst jetzt auch Kollegen nicht anders kommentieren, dass du da nochmal denkst, da könnte, was könnte da jetzt gewesen sein, was könnte bei dem jetzt dahinter stecken, dass er das so einschätzt? Weil ich glaube auch im Kollegenkreis, man ist ja nicht immer einer Meinung mit dem Kommentator.
Absolut, das ist absolut so. Es gibt sicherlich Kollegen, bei denen ich Situationen, die ich anders einschätze. Nur ich respektiere das, wenn Leute das einfach so einschätzen, wie sie es einschätzen. Und wenn die echt sind, womit ich eher ein Problem habe, dann ist, wenn ich halt weiß, der, keine Ahnung, alle feiern gerade, was weiß ich, Lionel Messi, das ist ein sehr emotionsloses Beispiel, und ich weiß einfach, der mag den eigentlich gar nicht, der interessiert den gar nicht, aber der geht mit. Der geht einfach mit und spielt diese Keule jetzt auch, oder schwingt diese Keule, um dann halt in den sozialen Medien irgendwie, damit habe ich eher ein Problem, ehrlich gesagt, wenn halt jemand fake ist. Mir ist es lieber, jemand sagt mir eine Meinung, ich habe die Meinung nicht, weil dann weiß ich wenigstens, wir können darüber diskutieren. Ich liebe das, und dafür machen wir den Job ja auch alle. Und das ist mir lieber, als wenn jemand einfach sagt, ach, dieser Messi, der ist immer so toll. Und ich weiß, dass er eigentlich in Ronaldo-Bettwäsche schläft. Das ist jetzt ein dummes Beispiel, aber es gibt ja manchmal so Situationen, wo du genau weißt, das macht der jetzt nur, weil der gerade in aller Munde ist. Also ich habe zum Beispiel noch niemanden gehört, der Thomas Müller kritisiert hat. Nicht, weil ich habe nichts gegen Thomas Müller, um Gottes Willen, aber man merkt manchmal, den muss man jetzt pampern, weil man weiß, 99% der Leute da draußen finden den auch toll. Oder man glaubt es zumindest. Ja. Und damit, das finde ich immer, Thomas Müller ist wirklich jetzt einfach ein blind gewähltes Beispiel. Keine Kritik an Thomas Müller, um Gottes Willen, weil sonst kriege ich jetzt wieder Zuschriften. Das ist einfach nur, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Situationen, die sprichst du ein, und damit habe ich eher ein Thema, weil ich mir immer denke, ich bin dafür da, auch wenn der heute sich aufregt und wenn der sich heute nur beschwert, dann sage ich das auch, weil so, ich habe keine Aktien an Thomas Müller oder an egal wem, ja.
Es gibt ja diese Stars, die dann in bestimmten Situationen für eine gewisse Zeit dann gehypt sind und wo dann angeblich erstmal Common Sense ist, dass man die gut finden muss. Das trifft auf Vereine zu, das trifft auf Spieler zu, das trifft auf Trainer zu. Und da ist es dann tatsächlich so, das ist mir auch schon aufgefallen, dass du dann auch plötzlich niemanden mehr hörst, der irgendwas gegen denjenigen dann sagt.
Ja, es gibt aber auch das Gegenteil.
Ja,
also ich erinnere mich damals zum Beispiel dran, ich war in allen Kommentarspalten immer, wenn es dann irgendwie hieß, Tim Wiese, bla 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 bla, ich fand das einfach irgendwann nicht mehr witzig. Ja. Weil das ist eine, da sind wir wieder bei dem Punkt, da ist eine Person und die findet das nicht witzig auf die Straße. Nee, dem war es wahrscheinlich wurscht, so wie ich den kenne. Aber es gibt sicherlich Leute, bei denen ist es so, denen ist es nicht egal. Die gehen auf die Straße und finden es nicht witzig, dass sie bepöbelt werden oder irgendwie einen dummen Spruch bekommen, ja, dein Torwarttrikot ist pink, du bist so und so. Das war mir einfach, mir war das zu viel. Und da gehe ich dann schon immer raus und denke mir, immer auf einen kloppen finde ich nicht lustig. Und ist dann auch irgendwie eigentlich ja die Rolle des Journalisten immer dann zu zeigen, naja, es gibt auch einen anderen Gedanken, denk mal in die andere Richtung. Ich weiß, das ist irgendwie Auto irgendwie nicht mehr so in der Mode, aber es war mal so. Ich sage immer, mein Job ist es, das Schlechte im Guten zu finden und das Gute im Schlechten zu finden. Selbst wenn ein Verein absteigt, dann sagen, naja, aber ich muss trotzdem irgendwie finden, warum? Du kannst ja nicht komplett draufkloppen, das ist nicht unser Job. Und aber auch nicht das Gegenteil. Ich kann auch nicht alles hochjubeln, was, keine Ahnung, der Verein macht, den gerade alle lieben. Das ist auch nicht mein Job.
Komplett draufkloppen, das machen eben dann nur die Hater im Social-Media-Bereich, dann eben auch gerne auf Kommentatoren. Also wenn man aber eben jetzt weiß, an eurem Beispiel, dass hinter jedem Kommentator ja auch eine ganz eigene Geschichte steht, glaubst du, hoffst du, dass sich darauf vielleicht auch der Blick desjenigen da draußen ein bisschen verändert, wie sie Fußball hört?
Ich hoffe es. Aber wenn du mich fragst, ich glaube es nicht wirklich, weil ich sag mal, 6 von 10, die mir schreiben oder die 6 von 10, die mich kritisieren, sagen wir so, denen geht's nicht um mich und denen geht's auch nicht darum, dass sie wirklich, wirklich der Satz gestört hat, sondern es geht darum, dass die zu Hause sind in ihrem Trikot und gerade 0-3 verloren haben und sich ärgern und ich spreche aus, dass die heute nicht so gut waren. Und dann vermuten die, dass ich es mit den anderen halte. Das ist aber nicht so. Sondern du wirst in den 90 Minuten lang, ich habe heute beide Mannschaften kritisiert, das eine machen sie nicht gut und überhaupt in dieser Saison haben sie das nicht gut gemacht, aber sie haben das und das hinbekommen. Und das habe ich auf der anderen Seite genauso gemacht. Und ich habe beide Mannschaften gelobt. Auf der einen Seite können sie froh sein, das, aber sie haben verloren. Auf der anderen Seite können die und so. Das, glaube ich, wird dann oftmals nicht gehört. Wenn du mich fragst, ich würde es mir wünschen, dass die Leute vielleicht mal denken, das ist auch ein Mensch, der macht auch nur seinen Job und der kann auch mal einen schlechten Tag haben. Und teilweise natürlich gibt es auch Situationen, da springst du ein, hast am Tag davor noch gar nichts oder du warst krank in die Hölle oder es gab auch Tage, da konnte ich einfach nicht schlafen, ums Verrecken nicht und lag dann da und quäl mir das irgendwie runter. Oder ich hatte einmal zum Beispiel eine Nackenstarre, das waren die größten Schmerzen meines Lebens und ich musste, weil ich wusste, kein anderer kann dieses Spiel kommentieren, weil du bist ja vorbereitet und ich musste um 11 Uhr in der Früh da sein. Ich wusste, ich werde da halbtot auflaufen müssen, weil sonst kriege ich Ärger und ansonsten sieht es für den Sender ja auch blöd aus. Und da fragt, und wenn mir danach dann jemand schreibt, ja, du bist ja ein Vollpfosten, du hast ja gar keine Ahnung vom Fußball, ja, was soll ich darauf antworten? Also ich war auf 5 Schmerzmittel. Das ist natürlich ein sehr krasses Beispiel, aber die Leute wissen ja manchmal auch nicht, was gerade der Fall ist. Und keine Ahnung, der hat das nicht gesehen, naja, hat vielleicht gerade mein Redakteur mit mir gesprochen oder war vielleicht gerade ein Tonproblem oder wie auch immer. Die Zuschauer wissen ja oftmals nur die Hälfte. Und glaube ich, es interessiert, muss sie auch wahrscheinlich nicht interessieren, aus welcher Situation kommt der gerade. Und teilweise schreiben mir ja auch Leute, Uli, du bist so, und dann war ich es gar nicht, sondern es war Uli oder umgekehrt. Ja, die verwechseln uns teilweise auch oder verwechseln dich mit anderen Kollegen. Ja. Da weißt du ja dann schon, da will einfach jemand nur abkotzen, der kennt dich ja gar nicht und das ist dem auch zweifelsweise oder zweifelsohne egal.
Aber es wäre natürlich schon schön, wenn jeder, der dann eben da draußen es hört, weiß, okay, es ist eine Mischung, so ein Kommentar aus Analyse und Mensch steckt da eben auch noch dahinter mit allem, was eben auch dazu gehört und dass man sich dann vielleicht mal ein bisschen zurücknimmt. Aber vielleicht ist das ja was, was über kurz oder lang dann einfach doch nochmal Einzug hält. Aber ich bin da bei dir. Ich glaube es auch nicht. Es ist auch irgendwo zum Sport geworden.
Du, jeder hat wahrscheinlich gerne, es wird bei dir auch sein, jeder hat gerne, dass drunter steht, du bist der Allerbeste, das hätte jeder gerne. Es ist ja logisch, dafür machen wir den Job ja irgendwo, dafür setzt du dich ja auch hin und liest und telefonierst und machst und liest nicht nur transfermarkt.de vor. aber auf der anderen Seite ist es auch das gute Recht, wenn ich daneben liege, mir zu sagen, du bist da daneben gelegen. Ja. Und manchmal, wie gesagt, gibt es auch Situationen, da denke ich mir, ja. Also ich weiß noch, ich kann mich an ein Spiel erinnern, das war irgendwie vormittags irgendwie und dann, er konnte nicht schlafen, ich war komplett durch und dann hieß es, ja, der Kommentator scheint jetzt auch nicht so gerade der größte Freund des Spiels zu sein. Und da habe ich mir gedacht, reiß dich jetzt zusammen, vielleicht hat derjenige wirklich recht. Das ist schon ewig her, war ganz am Anfang irgendwann mal, aber vielleicht hat derjenige wirklich recht und dann musst du dir das auch gefallen lassen. Es gibt manchmal Situationen, da musst du einfach dann einfach durchbeißen, das ist einfach so.
Und du hast es seit über 700 Spielen auf jeden Fall gemacht. Okay, ich danke dir, dass du heute dabei warst und uns einen kleinen Einblick gegeben hast.
Ich danke für die Einladung und das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.